Hallo Frau Prommer.
Hallo, grüß Sie.
Also erstmal, dass Frauen jetzt in den klassischen Medien wie Film und Fernsehen zahlenmäßig unterrepräsentiert sind, das ist ja schon lange bekannt. Aber dass es auch in den sozialen Medien so ist, also dass sie da weniger stark vertreten sind als Männer, ist, finde ich, schon eine Überraschung. Woran liegt das?
Naja, wir haben festgestellt, dass sie, dass das natürlich ein komplizierter Mechanismus ist und nicht ganz so einfach an einem Grund festzumachen ist. Wir haben ja dann Interviews mit YouTuberinnen geführt, als wir festgestellt haben, oh, die sind unter den Top 1000 unterrepräsentiert und unter den Top 100. Ich habe die Studie ja zusammen mit Professor Wegener von der Filmuniversität in Potsdam gemacht, hat das Team dann Interviews mit YouTuberinnen geführt und es zeigt sich, dass YouTube kein so freier Raum ist, wie wir meinen. Also man glaubt ja mal, jeder kann sich hinsetzen und ein super YouTube-Video machen und das ist der Markt und das Publikum, die wollen nur das sehen. Sondern da sind Produktionsmechanismen, dann zeigt sich, dass Frauen vielleicht dann nur Geld verdienen können, wenn sie Beauty machen. Männer sind viel besser vernetzt in diesen ganzen Netzwerken, die liken sich gegenseitig, dann werden die Videos gezeigt. Männer können sehr viel leichter mit Vielfalt Geld verdienen, kriegen also Werbung bezahlt, wenn sie Politik und Gaming und andere Sachen machen. Frauen tun sich da schwerer. Und das alles führt dann dazu, dass Frauen unsichtbar sind, auch weil Frauen mehr Hate Speech kriegen.
Also dann muss man ja sagen, es ist ja eigentlich ein typisch kapitalistischer Mechanismus eigentlich und dass eben dann doch klassische Frauenthemen und auch vielleicht so sehr einseitige Frauentypen sich einfach besser verkaufen und vermarkten lassen und dass deswegen Frauen so ein bisschen da reingedrückt werden, wenn sie erfolgreich sein müssen, einfach diese Stereotype zu bedienen, oder?
Genau, also das haben uns YouTuberinnen auch erzählt. Es ist so zwei Mechanismen. Auf der einen Seite fühlen sich Frauen sicherer, fangen damit oft an, weil so ein bisschen schminken, das macht jede, das kann man. Und wenn man das dann aber verlassen will, dann bekommt man sehr viel Gegenwind, muss sehr viel mutiger sein. Selbst wenn du gleich anfängst mit Comedy, bekommst du eben viel mehr Gegenwind, als junge Männer das wahrscheinlich bekommen. Und in diesem System der Refinanzierung, wie kann ich Geld verdienen, ist so, für die Werbeindustrie ist das ja viel einfacher. Wenn ich Schminkvideos habe, dann weiß ich, da kann ich Schminke und Kosmetik und Schönheit verkaufen. Da sitzen junge Mädchen davor. Und das ist ja, wenn Sie wollen, in dem kapitalistischen System macht es einfach. Das wird dann belohnt. Alles, was einfach, was klar ist, was die Zielgruppe eingrenzt, wird belohnt. Und offensichtlich denkt die Werbewirtschaft, eine Frau, die Politik macht, da ist das Zielpublikum zu unberechenbar, also schalte ich da keine Werbung.
Ist das jetzt aber ein Abbild unserer Gesellschaft auch?
Natürlich ist es nicht das Abbild der Gesellschaft. Also das haben wir ja auch, als wir die Studie für audiovisuelle Diversität in Film und Fernsehen gemacht haben. Die Gesellschaft ist viel diverser, viel fortschrittlicher an vielen Punkten, als wir im Fernsehen sehen, im Kino sehen, aber jetzt eben auch in YouTube sehen. Und das sind diese Mechanismen zwischen Liken, Geld verdienen, wann was hochgespült wird. Wenn schon etwas populär ist, dann bleibt es ja auch populär. Und da können wir jetzt nicht sagen, nee, das ist aber, die Zuschauer sind selber dran schuld, die wollen das nicht. Sondern natürlich haben wir ja auch eine Vielfalt. Also wenn wir sagen, Frauen sind unterrepräsentiert, da haben wir ja die Top 1000 beliebtesten Kanäle angeschaut. Es gibt eine Vielfalt von Frauen, die sind aber eben nicht so sichtbar. Weil dann diese ganzen Mechanismen von YouTube, die wollen Geld verdienen. YouTube ist ja nicht dazu da, um uns eine vielfältige Welt zu zeigen, sondern YouTube will möglichst viele Werbeeinnahmen haben. Das ist ein privatwirtschaftlicher Konzern. Also machen Sie das, wo das am einfachsten und am pointiertesten ist. Und das scheint dann ein sehr enges Bild zu sein.
Und sind Ihnen auch Frauen aufgefallen, die da versuchen, vielleicht sehr trickreich mit diesen Strukturen zu brechen und trotzdem sichtbar zu sein auf YouTube und Co.? Also gibt es da quasi so eine pfiffige Gegenbewegung?
Natürlich, also da gibt es Frauen, die das versuchen, aber die sind dann oft eben nicht unter diesen Top 1000. Mhm. Also das ist dann nicht so einfach. Du musst ja dann eben mehr als 500.000 Abonnenten haben oder 200.000. Und erstmal 50.000 Abonnenten zu bekommen, ist schon mal eine tolle Leistung. Und so in dieser Kategorie zwischen 50.000 und 200.000, da gibt es ganz viele tolle Frauen, die also unterschiedlichste Dinge machen, Politik, aber auch in unseren Interviews hat sich dann gezeigt, dass manche dann auch persönlich gar nicht mehr sichtbar sein wollen, wenn sie zu alt werden. Dann gibt es Kommentare so wie geh sterben. Und zu alt heißt ja bei YouTube über 35.
Also noch weit vor der Mitte des Lebens ist man schon wieder zu alt.
Genau, weit vor der Mitte des Lebens ist man zu alt.
Ich würde da gerne noch mal so ein bisschen nachhaken. Also es gibt ja schon durchaus auch Frauen, die in der Öffentlichkeit stattfinden, die sich jetzt stark für Feminismus einsetzen oder sich damit beschäftigen und dem Ganzen auch eine stärkere Plattform geben. Margarete Stokowski zum Beispiel, aber auch Ronja von Rönne. Die sind ja durchaus populäre Autorinnen. Also sind die wirklich einfach so in der Minderzahl auf YouTube, Instagram und Co.? Oder
das ist sicher, Sie dürfen nicht vergessen, dass was auf YouTube geguckt wird, das sind 9-, 10-jährige Mädchen. Mhm. Also die lesen noch nicht die Feministinnen, Ronja von Rönne oder Margarete Stokowski. Das sind die 9- bis 10-jährigen Mädchen, die Bibi angucken und Bibis Beauty Palace und dann erst zu Teenies werden und dann muss ich ja schon eine junge Frau sein. Ab 18, 17, 18 entwickelt sich vielleicht dann dieses feministische Weltbild. Also ich glaube, ich habe Simone de Beauvoir habe ich nicht als 13-Jährige gelesen, sondern das kommt dann mit 16, 17. Und das ist sozusagen noch nicht der Punkt, wir dürfen ja auch nicht vergessen, also 9, 10, 11, 12, 13-jährige Mädchen haben ja noch nicht das Gefühl, dass ihnen irgendwo Schranken im Weg stehen oder sie irgendwo benachteiligt sind. Mhm. Die sind in der Regel viel besser in der Schule als Jungs, kriegen sehr viel positives Feedback. Und wir merken das ja auch an unseren Studentinnen, die kommen ja mit super Noten zu uns an die Uni und da ist so das Gefühl, ja, das ist alles History und Vergangenheit und das kommt ja dann erst in der ersten beruflichen Erfahrung, dass man dann feststellt, wieso machen diese Jungs, die schlechtere Uninoten hatten und immer schlechter waren als wir, wieso verdient der jetzt mehr Geld als ich, steigt höher ein und ist, selbst wenn die junge Frau noch gar keine Kinder hat, ist der in 5 Jahren an ihr vorbeigezogen. Und das kommt eben erst so mit den Anfang, Mitte 20ern.
Aber würden Sie dann auch sagen, dass es dann auch gar nicht so schlimm ist? Also die Mädchen trotzdem noch zu Frauen heranreifen, die dann automatisch, dadurch, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist, mit diesen Themen später eben konfrontiert werden? Oder glauben Sie, es ist doch ein Problem und man könnte, ja, es wäre irgendwie doch sinnvoll, da schon früh auch gegenzusteuern und dass die Mädchen vielleicht schon mit 9 andere Vorbilder haben als eine Bibi vielleicht?
Naja, also ich will ja nicht sagen, die Bibi soll nicht mehr das machen, was sie macht, sondern was ich ja möchte eben ist tatsächlich, wie Sie es formuliert haben, andere Vorbilder beziehungsweise eine Vielfalt. Mhm. Dass wir eben einfach sehen, so wie Männer in einer Vielfalt vorkommen, in allen Formen, in allen Berufen, als Loser, als Chef, als Erfinder, finde ich, sollten wir Frauen eben auch in der Vielfalt vorkommen. Und es müssen auch nicht immer nur die super tollen Frauen sein, sondern eben die Vielfalt, mit denen es uns gibt. Und das ist das, was fehlt. Und wenn wir uns fragen, warum hinken wir so hinterher in Gleichstellung und also Gleichstellung im Sinne von, wenn wir unsere Politik anschauen, die Parlamente, wie wir bezahlt werden. Also wir kriegen ja immer wieder Studien, dass wir im unteren OECD-Durchschnitt liegen. In Europa sind wir, was Gleichstellung anbelangt, immer nur Mittelfeld oder weiter unten. Obwohl wir so viel drüber reden, obwohl es die Gesetze gibt, scheint sich so wenig zu bewegen. Und da glaube ich, dass die Medien eben anstatt Modernisierungseffekte zu haben und zu sagen, guck mal, hier ist die Vielfalt, eben eigentlich eher gegensteuern und uns altmodische, traditionelle Bilder zeigen und eher hemmend wirken.
Und genau zu diesem Thema, nämlich zu Frauenbildern in den sozialen Medien, wurden kürzlich mehrere Studien veröffentlicht, die ergeben haben, dass Frauen ein sehr einseitiges, klischeehaftes Bild von sich vermitteln. Und über die Gründe dafür und über mögliche Gegenmaßnahmen habe ich mit der Studienleiterin Elisabeth Prommer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Prommer.
Gerne.